Wenn Krankheitssymptome zu lange unbehandelt bleiben, kollabiert irgendwann das System. Das gilt für Menschen, aber auch für die Ostsee. NDR-Journalist und Biologe Ramon Gavin beobachtet die Ostsee seit Jahren und sieht, wie es ihr immer schlechter geht. Mit ihm schauen wir darauf, was die Ostsee krank macht. Spoiler, das hat nicht nur mit der Klimakrise zu tun. Warum der Zustand der Ostsee nur ein Vorgeschmack ist auf die Zukunft anderer Meere, auch das erfahrt ihr in dieser Folge. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Dienstag, der 28. Januar. Hallo Ramon.
Moin Viktoria.
Die Ostsee ist krank. Wenn wir uns die Ostsee jetzt mal als Patientin vorstellen, was hat sie denn?
Ja, das zeigt sich an verschiedenen Symptomen. Die hat Oliver Zielinski, das ist der Direktor vom Leibniz-Institut für Ostseeforschung in Warnemünde, abgekürzt IOW, mal sehr gut zusammengefasst.
Man kann plakativ sagen, also sie hat Fieber, Völle, Gefühl und Atemnot, wenn man quasi mit einem medizinischen Analogum arbeiten möchte.
Wie gefährlich ist das, was die Ostsee da hat? Also wenn das nicht behandelt werden würde, was passiert dann im schlimmsten Fall?
Naja, im Grunde kollabiert dann das ganze Ökosystem, also die ganze Ostsee. Und die ist natürlich indirekt und auch direkt wichtig für uns Menschen. Also einerseits ist natürlich wichtig, ein funktionierendes Ökosystem vor der Haustür zu haben, mit vielen Arten, die dort leben können. Und wenn das nicht mehr funktioniert, dann kann die Ostsee auch ihre Funktion nicht mehr erfüllen. Heißt zum Beispiel, dass sie nicht mehr die Luft vernünftig filtern kann. Und die ist natürlich auch für uns Menschen super wichtig.
Also könnte man sagen, im schlimmsten Fall stirbt die Ostsee?
Das könnte man so sagen, auf jeden Fall, ja.
Okay, also dann schauen wir uns das jetzt mal an. Die Patientin Ostsee hat drei Symptome, sagst du. Fieber, Völlegefühl, Atemnot. Lass uns mal versuchen, eine Diagnose zu erstellen und das einzeln durchzugehen. Also wie äußern sich diese Symptome genau?
Also wenn wir mal mit dem Fieber beginnen, da sprechen wir von dem Klimawandel vor allem. Und die Ostsee ist eins der sich am schnellsten erwärmenden Meere der Welt.
Die Ozeane sind in Gefahr, denn sie heizen sich immer weiter auf, mit teils gravierenden Folgen für Klima, Umwelt, Tier und Mensch.
Die Wissenschaftler sind alarmiert. Die Ostsee wird immer wärmer und es gibt immer weniger...
Überfischung, Hitze, Überdüngung und Nährstoffe. All dem ist die Ostsee ausgesetzt.
Fische müssen sich neue Lebensräume suchen und es gibt mehr Unwetter. Das alles sind Folgen davon, dass die Meere immer wärmer werden.
Und das hängt ausgerechnet damit zusammen, dass Nord- und Ostsee besonders warm sind.
Klar ist, damit es dem Hering und der Ostsee besser geht, muss viel passieren.
Ich nenne die Ostsee auch gerne so die wahrscheinlich größte Badewanne der Welt. Weil sie ist nämlich wie eine Badewanne halt auch umschlossen, nämlich von Landmassen, hat dadurch sehr, sehr wenig Austausch. Also mit der Nordsee zum Beispiel tauscht sie sich nur über den sogenannten Kattegat aus. Und ein paar Flüsse fließen noch in die Ostsee herein, aber sie ist trotzdem ziemlich isoliert. Mhm. Und das führt eben dazu, dass sie sich sehr, sehr schnell erwärmt und wir dann hier solche Klimaphänomene viel, viel früher in der Ostsee sehen als woanders.
Also das heißt, die Ostsee tauscht weniger Wasser mit anderen Gewässern aus als andere Meere, also das Wasser bewegt sich weniger.
Genau, also im Durchschnitt tauscht sich die Ostsee alle 30 Jahre nur aus. Also in 30 Jahren wird das Wasser einmal ausgetauscht, ist also ein sehr, sehr langer Prozess.
Und durch diesen langsamen Austausch fällt die Erwärmung dann noch stärker ins Gewicht?
Auf jeden Fall hat das natürlich Einfluss auf alle Meeresbewohner. Das bedeutet, für manche ist das auf jeden Fall schädlich, wenn wir da an ganz viele Fischarten denken. Die können mit höheren Temperaturen nichts anfangen und das bedeutet, dass die im Grunde wegsterben oder halt auswandern müssen. Wenn es an Land wärmer wird, hat das natürlich auch Einfluss aufs Wasser, also auch auf die Ostsee. Die erwärmt sich und dann kommt aber auch hinzu, dass wärmere Wassermassen dann aus der Nordsee wieder auch in die Ostsee gespült werden. Und das sind alles Effekte, die sich summieren und dadurch eben halt die Ostsee sich erwärmt und halt ansteigt. Und das kann man ja auch beobachten anhand von Messdaten. Das Leibniz-Institut für Ostseeforschung in Warnemünde, das nimmt ja Proben wöchentlich, immer dienstags in Heiligendamm.
Okay.
Und dort entnehmen die Forscher sozusagen ganz einfach die Temperatur vom Steg aus, die sie dort messen können. Mhm. Und schon seit Ende der 80er bis heute ist die Temperatur um 1,6 Grad gestiegen. Also wirklich ein sehr, sehr starker Anstieg, den man hier in der Ostsee verzeichnen kann.
Und welche Effekte hat das über das Meer hinaus, also für die Menschen an Land?
Also wir müssen uns ja vorstellen, die Pariser Klimaziele, die wollen wir ja sozusagen einhalten. Mhm. Das würde aber schon mal bedeuten, weil die Ostsee halt auch ein sehr, sehr guter Wärmespeicher ist, dass auch die Lufttemperatur hier an der Küste schon sich um 4 bis 5 Grad erwärmen würde. Jetzt sind wir ja gerade dabei, das Klimaziel, also das Pariser Klimaziel zu verpassen. Und dann kann es halt sehr, sehr schnell auch einfach mal 6 Grad in den Küstenbereichen werden. Also im Endeffekt erwärmt sich dann hier die Lufttemperatur um das Doppelte als jetzt im weltweiten Durchschnitt. Jetzt haben wir aber nicht nur die Klimaerwärmung in der Ostsee, sondern es spielt noch ein anderes Phänomen eine Rolle, nämlich sogenannte marine Hitzewellen. Hitzewellen kennt man ja von Land. Also das heißt, wenn wir längere Tage haben, wo es wirklich sehr, sehr heiß ist, dann sprechen wir von der Hitzewelle. Mhm. Und das gleiche Phänomen gibt es halt auch in den Meeren. Das ist schon ein bisschen länger bekannt im offenen Ozean. Jetzt im Sommer wurde aber erstmals festgestellt, dass es diese Hitzewellen eben auch in der Ostsee gibt. Also länger anhaltende Perioden mit ungewöhnlich warmen Wassermassen. Mhm. Und man hat bis jetzt noch nicht so richtig den Zusammenhang zum Klimawandel herstellen können. Da fehlen einfach noch Daten. Aber der Zusammenhang ist sehr, sehr wahrscheinlich. Das bedeutet also, dass wenn wir auch weiterhin eine Erderwärmung haben, werden diese Hitzewellen zunehmen. Mhm. Und dann kann es sein, dass wir schon 2100 dann auch Hitzewellen haben, die permanent da sind. Also dann können wir eigentlich gar nicht mehr von der Hitzewelle sprechen. Dann haben wir permanent warme Wassermassen in der Ostsee, was dann wieder fatal für Fische, Krebse und Co. ist. Mhm. Und wir kennen Hitzewellen ja eher aus dem Sommer, aber im Meer, diese marinen Hitzewellen, haben halt auch den Effekt, dass es sie auch im Winter gibt. Also wenn warme Wassermassen dann vom Nordatlantik in die Ostsee reingespült werden, kann es sie auch im Winter und im Frühjahr geben. Und das hat zum Beispiel dann auch Einfluss auf den Hering, weil der dann sozusagen früher laicht, weil es früher warm ist. Wenn die Larven des Herings dann schlüpfen, haben sie aber keine Nahrung, weil die fressen kleine Krebschen und diese Krebse sind einfach noch nicht da, weil die sich wieder am Licht orientieren und erst später im Frühjahr kommen. Und mittlerweile ist es halt so, dass die Heringslarven durch diese Hitzewellen und auch durch die klimatischen Veränderungen allgemein 3 Wochen früher schlüpfen, aber noch nichts zu fressen haben. Und so hat sich es halt ergeben, dass jetzt seit den 90ern nur noch 10% der Heringslarven durchkommen, also ein sehr, sehr geringer Teil.
Da sieht man mal wieder, was das für ein empfindliches Gleichgewicht ist, ne? Also wenn sich da was verschiebt, zum Beispiel die Temperatur, dann verschiebt sich auch sozusagen was im Kalender und damit dann auch in der Nahrungskette. Und das beeinflusst dann ja wieder das ganze Ökosystem. Also das ist quasi das Symptom Fieber. Die Ostsee ist zu heiß. Jetzt kommen wir mal zu den anderen Symptomen. Also was ist denn das Völlegefühl?
Also mit dem Völlegefühl ist die sogenannte Eutrophierung gemeint. Eutrophierung, einfach übersetzt, ist die Überdüngung. Mhm. Das bedeutet, dass Nährstoffe in die Ostsee geleitet werden. Da gibt es ganz unterschiedliche Quellen. Eine der Hauptquellen ist die Landwirtschaft. Also man spricht immer davon, dass ungefähr 2/3 der Nährstoffe in der Ostsee aus der Landwirtschaft stammen, also ein sehr, sehr hoher Teil. Also im Prinzip sind es Düngemittel, die auf die Felder gebracht werden.
Ah, okay.
Wichtig ist dann, welche Stoffe chemisch gesehen nachher sozusagen im Meer landen. Ne? Da sprechen wir dann vor allem von Phosphor und Stickstoff. Das sind eben so 2 Hauptnährstoffe, die dann eben nicht nur auf die Felder gesprüht werden, sondern eben dann halt auch über Flüsse und so weiter ins Meer gelangen. Und klar, das, was unsere Weizenfelder so wunderbar wachsen lässt, das lässt natürlich auch Lebewesen im Wasser wachsen. Nicht nur der Weizen auf den Feldern wächst, sondern halt auch sogenannte Blaualgen. Das sind ja wirklich ganz, ganz mikroskopisch kleine Lebewesen. Mhm. Aber man sieht sie sozusagen aus dem Weltall sogar. Es gibt da eine wunderschöne Aufnahme von der ESA, von der Europäischen Weltraumorganisation. Und diese Europäische Weltraumorganisation hat halt ein Satellitenbild gemacht von oben, von der Ostsee. Und da sieht man wirklich sehr, sehr grün, gelblich, bläulich leuchtende Algenteppiche, die sich vor allem in der östlichen Ostsee sehr, sehr groß ausbreiten und da sehr, sehr große Wassermassen bedecken. Heißt also, diese mikroskopisch kleinen Lebewesen vermehren sich explosionsartig durch diese Überdüngung und decken dann große Teile der Ostsee ab. Also das sind ja Algenblüten, die dann vor allem auch im Sommer entstehen. Und das geht halt in wenigen Tagen, in wenigen Wochen, dass halt dann wirklich die sich explosionsartig vermehren und dann diese riesigen Blaualgenteppiche auf der Ostsee bilden.
Also das Symptom Völlegefühl der Ostsee, das bezieht sich darauf, dass sie voller Dünger ist und deswegen dann auch voller Blaualgen, die super schnell wachsen. Was bedeutet das? Also was passiert, wenn so viele Blaualgen in der Ostsee sind?
Also das hat ganz unterschiedliche Effekte. Ein Effekt ist die sogenannte Meeresverdunklung. Und wer sich damit sehr, sehr gut auskennt, ist Oliver Zielinski. Der ist nämlich wirklich ein Experte als Warnemünder Forscher zu diesem Gebiet. Und der sagt, dass diese Blaualgenteppiche zumindest ein Faktor sind, warum sich Meere immer weiter verdunkelt haben.
Ja, also besonders gute Datenlagen haben wir hier in Europa, eben in der Nordsee und in der Ostsee. In der Nordsee ist diese Verdunklung, die im letzten Jahrhundert stattgefunden hat, die ist genauso wie in der Ostsee eigentlich, irgendwie vom Anfang des Jahrhunderts bis so in die 80er Jahre rein wurde es immer dunkler. In der Ostsee so um die 4 Zentimeter pro Jahr. Kann man sich ausrechnen, dass man so in 50 Jahren dann eben 2 Meter oder 3 Meter hat man da so verloren über die Jahre.
Das bedeutet sozusagen, dass in untere Schichten nicht mehr genug Licht kommt. Was für andere Lebewesen dann wieder schlecht ist, weil Licht ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Wenn wir an die Photosynthese denken, ist Licht natürlich dort ein ganz entscheidender Faktor, dass also Pflanzen, Seegraswiesen zum Beispiel, wachsen können. Die dienen wieder als Versteck oder als Kinderstube für Fische.
Ja.
Fische brauchen auch Licht, um beispielsweise jagen zu können. Also es hat ganz, ganz viele Effekte, inwiefern die Meeresverdunklung dann sozusagen negativ wirken kann.
Das alles ist eine Folge von zu viel Nährstoffen im Wasser, was wir als Völlegefühl bezeichnet haben. Du hast ja noch von einem dritten Symptom gesprochen, dem Sauerstoffmangel. Worauf bezieht sich das genau?
Das hängt im Prinzip mit dem Völlegefühl zusammen. Mhm. Wenn wir durch die Überdüngung sehr, sehr viele Nährstoffe im Meer haben, dann haben wir ja schon gesagt, dass die Blaualgen sich unglaublich ausbreiten. Diese Blaualgen haben natürlich jetzt aber auch nicht ein unbegrenztes Leben. Das heißt, sie sterben irgendwann ab und rieseln sozusagen wie Schnee Richtung Meeresboden. Und diese abgestorbenen Teile, diese abgestorbenen Blaualgen, die können sich dann wieder Bakterien schnappen. Und diese Bakterien ernähren sich davon. Die vermehren sich auch wieder explosionsartig, also exponentiell, und verbrauchen dabei Sauerstoff. Und deswegen haben wir dann gerade in den tiefen Schichten einen großen Sauerstoffmangel. Und Sauerstoff ist natürlich wichtig für die Atmung und viele Lebewesen können dann eben nicht mehr atmen. Und dadurch entstehen dann gerade in den tiefen Becken diese sogenannten Todeszonen. Dort finden wir dann halt nur noch Bakterien, die beispielsweise Schwefel veratmen können und nicht auf Sauerstoff angewiesen sind. Aber alles andere Leben kann dort nicht mehr stattfinden. Es gibt ein so ein Projekt, das heißt OTC Genomics. Und OTC steht für Ocean Technology Campus. Das ist so ein Zusammenschluss von verschiedenen wissenschaftlichen Institutionen. Und da war ich bei einer Probenentnahme dabei.
Dann gehen wir mal rein, wa?
Ja.
Wir sind mal drin.
Wir nehmen jetzt eine Wasserprobe. Dafür haben wir einfach einen Metalleimer. Und ja, spülen den dreimal aus, den Eimer. Und nehmen dann einen Eimer voll Wasser und füllen das dann in eine Glasflasche um.
Und ich habe mir die Probe angeguckt und habe gesagt, okay, hier sehe ich jetzt nichts. Ich sehe einfach nur Wasser in der kleinen Flasche und mehr sehe ich dort nicht.
Naja, wir messen ja die ganzen Parameter, die im Wasser vorhanden sind und vor allem ganz viele Mikroorganismen.
In diesem kleinen Gläschen, in diesem bisschen Wasser, was er dort genommen hat, steckt halt ganz viel DNA, also Erbgut drin. Und diese DNA können Sie extrahieren?
Also wir haben jetzt das Wasser genommen, das in eine Flasche umgefüllt und mit dieser Flasche gehen wir jetzt ins Labor und werden diese Probe weiter prozessieren.
Und dann herausfinden über eine Datenbank, okay, wir haben jetzt eine Zusammensetzung, so und so viel Fische, so und so viel Muscheln, so und so viel Bakterienarten und so weiter und so fort. Und mithilfe dieser Artzusammensetzung können die Wissenschaftler dann Aussagen treffen, welche Probleme könnte es jetzt in diesem untersuchten Gebiet geben? Ne, weil die Artzusammensetzung sagt etwas darüber aus, wie gesund halt auch dann das Gebiet ist.
Oder eben krank. Immer wieder gibt's Berichte von gefährlichen Bakterien in der Ostsee.
In Mecklenburg-Vorpommern sind zwei Menschen im Zusammenhang mit Vibrioneninfektionen gestorben. Insgesamt wurden in diesem Jahr bislang 5 Infektionen im Land gemeldet. Die Bakterien können bei Älteren oder Menschen mit chronischen Leiden zu schweren bis tödlichen Infektionen führen.
Leider auch mit dabei im 19 Grad kühlen Wasser die kleinen gemeinen Vibrionen. Das sind Bakterien, die sich gerne mal in kleine Wunden setzen und dann mit nach Hause reisen.
Vibrionen sind auch Bakterien, die eben auch von diesen Blaualgenblüten beispielsweise profitieren, die auch bei höheren Wassertemperaturen, also wenn die Ostsee Fieber hat, sich auch explosionsartig vermehren. Und Vibrionen sind aber krankmachende, also pathogene Bakterien. Da geht es vor allem um Menschen, die Vorerkrankungen haben. Ein schwaches Immunsystem haben und dazu vielleicht auch noch offene Wunden und dann durch eine Vibrioneninfektion sozusagen das Immunsystem noch so weit geschwächt wird, dass es dann eben auch zum Tod führen kann. Es sind bis jetzt noch keine Fälle von gesunden Menschen bekannt. Aber die Wissenschaftler wissen halt nicht, wenn jetzt die Klimaerwärmung weiter zunimmt, also das Fieber weiter steigt, wenn die Überdüngung weiter da ist, dann weiß man nicht, welchen Effekt das in der Zukunft haben kann, wenn also noch mehr Vibrionen da sind und die sich vielleicht auch noch ein bisschen anpassen an ihren Lebensraum und welche Gefahr sie dann sozusagen darstellen können für die Menschen. Und dieses Projekt, von dem ich gerade gesprochen habe, das kann eben dabei helfen, wenn man die Artzusammensetzung kennt, dass man ja eine Art Frühwarnsystem entwickeln kann. Dass man sozusagen einfach früh warnen kann vor Vibrionen.
Diese drei Symptome, Fieber, Völlegefühl und Sauerstoffmangel, die bedingen sich also gegenseitig und alle zusammen gefährden über kurz oder lang den Lebensraum Ostsee. Gibt es Arten, für die es jetzt schon richtig eng wird in der Ostsee?
Auf jeden Fall für den einstigen Brotfisch der Ostsee, nämlich dem Dorsch. Ein Brotfisch ist sozusagen ein Fisch, von dem die Fischerei sehr, sehr gut leben kann. Und aufgrund dessen spricht man halt von einem Brotfisch, weil er ernährt die Fischer oder hat er zumindest in der Vergangenheit. Der Dorsch ist sehr, sehr stark zurückgegangen. Man könnte eigentlich sagen, der Dorschbestand ist in der Ostsee komplett eingebrochen, schon seit mehreren Jahren. Und das liegt halt wieder auch an dem Völlegefühl zusammen mit dem Fieber, was die Ostsee hat, und dem Sauerstoffmangel. In der westlichen Ostsee, also dem Teil der Ostsee, der vor Mecklenburg-Vorpommern ist, da spricht Uwe Krumme. Das ist ein Fischereibiologe vom Thünen-Institut für Ostseefischerei in Rostock, von der sogenannten Sommerzange.
Die Sommerzange ist so ein Phänomen, das wir in der flachen Beltsee haben. Der Großteil der Bereiche sind flacher als 30 Meter Wassertiefe. Das Gewässer ist geschichtet, das heißt, wir haben unten ganzjährig salzhaltigeres Wasser und darüber ist weniger salziges Brackwasser.
Das ist wie ein Latte Macchiato. Das kennen wir auch, da ist oben die Milch und unten der Kaffee. Und wenn man das mal so ein bisschen schwappt, dann tut sich da ein bisschen was, aber so richtig vermischen sich diese beiden Schichten nicht. Und ähnlich ist das halt auch in der Ostsee. Und wir haben aber halt keinen Löffel zum Umrühren. Das heißt, wir haben halt diese starke Schichtung schon von vornherein. Das ist einfach ostseetypisch. Und das ist schon mal sowieso ein schwieriger Lebensraum.
Und was heißt das für den Dorsch?
Das heißt für den Dorsch, dass er in der sogenannten Sommerzange eingeklemmt ist. Man muss sich vorstellen, dass gerade im Sommer die warmen oberen Schichten immer weiter nach unten steigen, teilweise bis zu 15 Metern tief. Und unten haben wir sehr, sehr wenig Sauerstoff. Und auch diese Bereiche steigen im Sommer von unten nach oben bis zu einer Wassertiefe von ungefähr 18 Metern. Und der Dorsch mag kein warmes Wasser, also alles über 15 Grad, da fühlt er sich überhaupt nicht wohl. Das heißt also, er geht sowieso weiter nach unten. Er kann aber nicht sehr viel weiter nach unten, weil er natürlich auch atmen möchte. Und diese sauerstofffreien Bereiche hindern ihn daran, in tiefere Gewässer zu gehen.
Und manchmal schnappt diese Falle sozusagen dann auch zu. Dann muss er entweder dieses Gebiet verlassen oder sie sterben.
Das heißt, es gibt weniger Dorsche in der Ostsee. Was bedeutet das insgesamt für die Ostsee, wenn es weniger Dorsch gibt?
Also erstmal fehlt dadurch natürlich wieder eine Art, die zur Artenvielfalt beiträgt. Und ein Ökosystem, also die Ostsee, ist ja nur ein stabiles Ökosystem, wenn möglichst viele Arten auch vorhanden sind. damit halt bestimmte Umwelteinflüsse abgepuffert werden können. Und alle Lebewesen stehen ja auch in Verbindung zueinander. Und wenn halt bestimmte Teile fehlen, wird das ganze Gefüge instabil. Und die Ostsee ist sowieso schon ein Meer mit sehr, sehr wenig Arten. Und ja, aufgrund dessen ist es natürlich noch ein viel, viel größerer Effekt, wenn dann halt bestimmte Arten auch noch wegsterben und die Artenvielfalt dadurch noch sinkt.
Also, das heißt, wir wissen jetzt, was hinter den Symptomen der Ostsee steckt. Sie hat Fieber, also sie ist zu warm. Sie hat Völlegefühl, also das heißt, sie ist voller Dünger und Bakterien. Das kann übrigens auch dazu führen, dass Menschen nicht mehr gut in der Ostsee baden können. Und die Blaualgen vermehren sich, das führt zu Meeresverdunklung und damit zum Sauerstoffmangel. Durch den können die Lebewesen dort drin nicht mehr richtig atmen.
Ja.
Jetzt frage ich mich natürlich, was bedeutet das? Ist die Ostsee noch zu retten?
Definitiv ist die Ostsee noch zu retten. Wir brauchen auf jeden Fall sehr, sehr viel Geduld.
Mhm.
Weil die Ostsee ist halt einfach ein sehr, sehr träges Meer, was sein Wasser nur alle 30 Jahre mal austauscht. Und halt einen sehr, sehr strengen Genesungsplan. Da spielt einmal eine Rolle, dass wir die Ostsee auf Diät setzen müssen. Das spielt halt auf die Düngemittel an, die halt viel, viel weniger in die Ostsee eingeleitet werden dürften. Dann haben wir auf der anderen Seite auch Moore, die man wieder vernässen kann, wodurch man dann eben auch Diäteffekte erzielt.
Welchen Effekt hätte das auf die Ostsee, Moore zu vernässen?
Eine Möglichkeit wäre es halt, küstennahe Moore wieder zu renaturieren, also sie wieder naturnah zu machen, damit sie ihre natürliche Funktion erfüllen können.
Mhm.
Es gab ja so einen Trend in der Vergangenheit, dass viele Moore quasi ausgetrocknet wurden, damit man da beispielsweise Torf und sowas abbauen kann.
Mhm.
Mittlerweile gehen wir in die andere Richtung und haben verstanden, okay, wenn wir Moore austrocknen, schießen die auch erstmal ganz viel CO2 in die Luft und können ihre natürliche Funktion nicht mehr erfüllen. Wenn wir jetzt aber küstennahe Moore wieder vernässen, dann können sie ihre natürliche Funktion erfüllen. Bedeutet, dass sie noch an Land Düngemittel und andere Nährstoffe abfangen, selber für Pflanzenwachstum nutzen können. Und selbst sind sie auch noch sehr, sehr gute CO2-Speicher. Also sie würden auch noch das Fieber senken, was die Ostsee hat. Und das würde ja bedeuten, dass die Nährstoffe gar nicht erst in die Ostsee gelangen. Also sie würden vorher schon abgefangen werden.
Mhm.
Und die Ostsee wäre damit auf Diät. Und das könnte einen viel schnelleren Effekt haben und da kann man halt lokal auch wirklich handeln. Bei der Überdüngung kann man regional viel, viel mehr machen als jetzt zum Beispiel bei dem Fieber, bei dem Klimawandel. Das ist ein weltweites Problem. Aber bei der Überdüngung kann man wirklich versuchen, den Hahn zu finden, der sie quasi abschaltet oder zumindest nahezu abschaltet.
Und sag mal, also wird das schon gemacht? Sind wir da dran oder wie viel passiert da schon in Sachen Renaturierung?
Ja, also in Greifswald, da sind sozusagen die Experten zu Hause, die sich mit den Mooren sehr, sehr intensiv beschäftigen. Und es werden auch in Mecklenburg-Vorpommern immer mehr Moore wieder vernässt, also wieder in den naturnahen Zustand zurückgeführt. Und das wird auf jeden Fall schon im großen Maße jetzt gemacht. Das hat man auf jeden Fall verstanden. Und da entsteht gerade so ein Paradigmenwechsel, heißt also so ein Umdenken. Und das zeigt sich halt auch schon im Greifswalder Bodden beispielsweise. Dort haben wir nämlich endlich mal auch ein Positivbeispiel. Dort sehen wir nämlich, dass die Ostsee wieder gesundet.
Bodden, das sind ja so flache Küstengewässer, oder?
Also das sind in dem Sinne flache Küstengewässer, die auch irgendwo noch so ein bisschen abgeschlossen sind und dadurch teilweise auch eine ganz andere Ökologie haben. Die sind meist auch nicht so salzhaltig wie der offene Ozean beispielsweise oder die offene Ostsee. Und dort wird man die Effekte halt am schnellsten sehen, weil das Wasser wesentlich flacher ist.
Mhm.
Und im Greifswalder Bodden zeigt sich halt schon, dass sich dort wieder mehr Lebewesen ansiedeln und auch, dass das Wasser wieder aufklart. Das heißt also, die Meeresverdunklung zurückgeht und dass es dort schon Gebiete gibt, wo es sich wieder ein bisschen aufhält.
Du hast jetzt schon gesagt, gegen Überdüngung und Sauerstoffmangel kann man lokal ganz viel erreichen. Aber wie ist denn das mit dem dritten Symptom, dem Fieber?
Das Fiebersenken geht eben nur darüber, CO2 einzusparen.
Okay.
Das Problem ist, dass wir regional nur sehr, sehr bedingt gegen den Klimawandel hier ankämpfen können. Das ist wirklich ein weltweites Phänomen, was wir auf der ganzen Welt eben beobachten können, in allen Ozeanen, die es gibt. Und aufgrund dessen muss das halt auch weltweit angepackt werden, weil Phänomene, die in anderen Teilen der Welt stattfinden, wirken sich auch auf die Ostsee und andersrum aus. Und das ist etwas, was man nicht nur an der Ostseeküste angreifen kann, sondern das muss man weltweit machen.
Darauf haben sich ja auch die Vereinten Nationen verständigt, auf die Pariser Klimaziele. CO2 einsparen und so das 1,5-Grad-Ziel erreichen.
Und diese 1,5-Grad-Marke könnte früher überschritten werden als bisher befürchtet.
Es ist ein verheerendes Bild, das der heute in Brüssel erscheinende EU-Umweltbericht zeichnet. Kaum einer der 28 Mitgliedstaaten habe in den zurückliegenden Jahren seine selbst gesteckten Ziele für mehr Umwelt- und Klimaschutz erreicht.
Wir steuern gerade eher auf 2 bis 3 Grad Erderwärmung zu. Wenn das mit dem Fiebersenken also schwierig wird, hat es denn dann überhaupt genug Effekt auf die Ostsee, wenn man die anderen Symptome behandelt?
Es würde der Ostsee auf jeden Fall helfen. Wenn wir also die Überdüngung sehr, sehr minimieren, dann hat das natürlich positive Effekte für die Ostsee und damit würden wir auch dem Sauerstoffmangel entgegenwirken. Die Wissenschaftler sind sich aber noch nicht einig und viele tendieren daher, dass aber dieses Klimaproblem, das Fieber, vieles überschattet und das eigentlich das größte Problem ist, was wir angreifen müssen und was sicherlich auch am schwersten ist umzusetzen. Bei der Überdüngung können wir aber auf jeden Fall viel, viel schnellere Effekte erzielen.
Du hast gesagt, die Ostsee ist eins der sich am schnellsten erwärmenden Meere der Welt. Was sagen uns Ihre Krankheitssymptome denn über die Zukunft der anderen Meere?
Die Effekte des Klimawandels können wir auf jeden Fall auch in anderen Meeren weltweit sehen. Mhm. Man muss aber sagen, dass die Ostsee schon ein Extrempatient ist. Das liegt halt einfach daran, dass sie relativ klein ist, relativ flach auch ist. Wir sprechen da im Durchschnitt von vielleicht so ungefähr 52 Metern Tiefe. Mhm. Also nicht zu vergleichen mit dem 11 Kilometer tiefen Marianengraben.
Ja, genau, der unserem Podcast ja seinen Namen gibt. Genau, ja.
Und dadurch kann das System das auch nicht so gut abpuffern und dadurch haben wir eben diese kranke Patientin. Das heißt aber trotzdem, dass wir viele Effekte in der Ostsee halt früher sehen, die man jetzt im großen Ozean oder in anderen Teilen der Welt eben noch nicht beobachten kann. Oftmals 10 bis 20 Jahre früher. Deswegen sagt man auch immer, dass die Ostsee so eine gute Glaskugel für die Zukunft ist.
Ja.
Wir haben hier eine unglaubliche Expertise an der Ostsee, weil wir haben 9 Staaten, die sehr, sehr hoch entwickelt sind und damit auch das Privileg haben, viel Geld in Forschung zu investieren. Und es gibt halt eine sehr, sehr lange Forschungstradition. So eine Kommission nennt sich HELCOM, die ist in Helsinki entstanden, schon 1974, also hat jetzt 50 Jahre schon Tradition. Und die hilft natürlich auch, das Meer zu erforschen. Also deswegen gilt die Ostsee auch als eins, wenn nicht sogar das besterforschte Meer weltweit. Und das können wir natürlich nutzen, um auch in anderen Teilen der Welt zu schauen, welche Effekte haben bestimmte Phänomene und wie können wir damit umgehen. Also das, was wir aus der Ostsee lernen können, können wir weltweit auch anwenden.
Umso wichtiger, dass wir da hinschauen. Danke, Ramon, dass du uns davon erzählt hast.
Sehr, sehr gerne.
Wenn ihr mehr über die Ostsee und andere Themen aus Mecklenburg-Vorpommern hören wollt, dann hört doch mal rein in den Podcast MV im Fokus. Da ist auch Ramon öfter zu Gast. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Autorin unserer heutigen Folge ist Sarah Fischbacher. Mitgearbeitet hat Sebastian Schwarzenböck. Produktion Christine Frey, Viktor Weresch, Christiane Gerhäuser-Kamp und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns. Tschüss.
Hallo, ich bin Annette Ewen.
Und ich, Mirja Freie. Wir sind die Hosts vom Podcast MV im Fokus. Abwechselnd tauchen wir in Themen aus Mecklenburg-Vorpommern ein, die Menschen hier und darüber hinaus bewegen.
Egal ob Fachkräftemangel, Offshore-Windparks oder Probleme unserer Alltagshelden. Mit Reporterinnen und Reportern der NDR-Regionalstudios sprechen wir über Hintergründe.
MV im Fokus, darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern, findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr Podcasts hört.